Medienforum Münster.
That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast.
Hallo, Antenne Antifa hier.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Antenne Antifa. Heute im Studio Carsten Peters und ich, Detlef Lorbeer. Wir produzieren diese Sendung hier für die VVN-BDA. Das ist die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes Bund der Antifaschistinnen. Und die VVN-BDA wurde 1946 als Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes in allen vier Besatzungszonen gegründet. In ihr organisierten sich Frauen und Männer, die während der Nazi-Herrschaft verfolgt wurden, den Holocaust überlebt, Widerstand geleistet haben oder vor dem Hitlerfaschismus fliehen mussten. Sie ist die älteste antifaschistische Organisation Deutschlands und verbindet Antifaschistinnen und Antifaschisten aller Generationen. Heute haben wir folgende Themen für euch. Einmal geht es um die Straßennamen in Münster-Mauritz. Da haben wir gleich zwei beziehungsweise fast drei Themenblöcke für euch genau dazu. Und wir fangen an gleich mit einem Interview mit Stefan Querl von der Villa Ten Hompel, der so ein bisschen die Grundlagen für uns auch schon mal einordnet. Und dann gehen wir selber auch nochmal in die Tiefe. Und zwar gucken wir uns dann mal die Straßennamen im Einzelnen an und auch wie der Vorlauf für diese Entscheidung war in der Bezirksvertretung Mitte. Dann machen wir noch so einen Rückblick auf die Nazi-Demos am 5., 7. und 19.7. und natürlich vor allem dem Protest dagegen, der ja vom keinen Meter die Nazis-Bündnis hier in Münster organisiert wurde. Dann gibt es noch eine etwas obskure Veranstaltung, wo wir einfach nur ein Save the Date geben wollen, und zwar für den 15.09. Sogenannte Frauenheldinnen machen da eine Kundgebung. Ah ja, und die zweite Terminsicherstellung, also Save the Date, für Samstag, den 13. September, erwähne ich dann auch nochmal. Die Dortmunder Nazis, die wir ja auch gerade schon noch als Thema benannt haben für die Sendung, wollen nochmal wiederkommen an diesem Samstag, 13.09. Bitte merken. Dann haben wir noch Veranstaltungshinweis, den Pinkerwache-Termin, die Antifa-Kneipe, so wie fast in jeder Sendung. Gut, erstmal jetzt viel Spaß mit dem ersten Lied von Wet Leg mit Catch These Fists. Hallo, ich sitze hier mit Stefan Querl, oder ich habe gesessen mit Stefan Querl in einem Raum in der Villa Ten Hompel, der etwas hellhörig war, und deswegen muss ich meine Fragen nochmal einsprechen und jedenfalls meine ersten beiden Fragen an Stefan Querl war: Wie war der Vorlauf zu der Entscheidung über die Straßennamen in Münster-Mauritz, und war die Villa beteiligt an Sammlungen zu Grundlagen für die Entscheidung der Politik?
Ehre, wem Ehre gebührt, hieß eine Kooperation vor vielen Jahren, als es um die Diskussion um Hindenburgplatz etc. ging. Und damals gab es ja schon Kommissionsempfehlungen auch auf die anderen Stadtteile bezogen, auch auf die Straßen, um die es jetzt gerade geht in der Kontroverse. Und wir sind immer wieder von den zum Beispiel vorpolitischen Initiativen, aber auch von den Parteien selber auch um Rat gefragt worden. Federführung bei dem Ganzen hat das Stadtarchiv, natürlich aber in gutem Einvernehmen mit dem Geschichtsort und mit den Ämtern, die eben für Straßenbenennungen zuständig sind, Katasterbehörde und so weiter. Von daher war das immer ein guter Austausch. In der Sache ist es am Ende eine politische Entscheidung, selbstverständlich, keine, die die Verwaltung fällt. Aber ich habe den Eindruck, dass sich alle Beteiligten richtig intensiv auch Gedanken gemacht haben zu dem, was sie für kontaminierte Benennungen halten und zu dem, wo sie sagen, das kann man beibehalten.
Das Ganze hat also einen Vorlauf, der über 10 Jahre her ist. Da gab es schon eine Kommission, um Grundlagenwissen zu sammeln für die Umbenennung des Hindenburgplatzes in Schlossplatz. Gegen diese Umbenennung gab es dann den Versuch eines Bürgerentscheides. Der Bürgerentscheid vom 16.09.2012 entschied sich mit 59,38% der Stimmen gegen eine erneute Rückumbenennung, also gegen die Beibehaltung des Hindenburgplatzes im Endeffekt. Weißt du noch, wie das damals genau zustande kam?
Mich hat die damalige Schärfe in den Sachfragen selber überrascht. Also die Debatte war ja sehr, sehr heiß gelaufen und meinem Dafürhalten droht das jetzt in Teilen auch wieder, weil eben Straßennamen erstmal Ehrungen sind und an der Stelle wird es eben schwierig. Also die in der NS-Zeit teils glorifizierend, teils geschichtsrevisionistisch gewählten Namen sind eben problematisch. Ich bin selber Anwohner einer Straße, um deren Veränderung im Namen es geht und weiß natürlich, dass das für Anwohnerinnen und Anwohner immer ein Ärgernis ist, Dinge ändern zu müssen. Gleichzeitig finde ich es als Signal aber eben auch wichtig, darüber neu nachzudenken.
Es gibt ja da auch den Ansatz dieser neuen BI, die dann eben sagen, das wäre jetzt Geschichtsvergessenheit, wenn man das einfach wieder umbenennt, die Straßen. Aber es gibt doch sicherlich auch Überlegungen, dass man da irgendwie Ergänzungen an die Schilder macht, die dann neu kommen, dass man nochmal sagt, warum und was für Bezug das hat.
Ich muss sagen, als jemand, der aus der Vermittlung, aus der Gedenkstättenpädagogik kommt, finde ich, dass das eigentlich Spannende, mit diesen Namen zu arbeiten, mit den Kontaminationen und auch kritisch zu hinterfragen, wie jede Generation sich vielleicht auch ihre Geschichtsbilder neu schafft. Und die politische Entscheidung, wie eine Straße heißen soll, ist für mich eher erstmal auch der Anstoß zu sagen, wir gehen zum Beispiel mit verschiedenen Generationen ins Gespräch darüber. Denn auch da, ich nehme jetzt nochmal das Uraltbeispiel Hindenburgplatz, Schlossplatz, lag ja ganz viel drunter. Für Menschen ist zum Beispiel der Platz bedeutsam gewesen. Dort war immer Sand, dort war die Möglichkeit gegeben, eben auch zu parken und Gestaltungsfragen spielten eine große Rolle. Also es geht ja um viel, viel mehr als um das Pflaster, auf das man da tritt.
Ja, sicherlich. Und scheinbar hatte ja auch für Vertriebene der Hindenburg dann auch irgendwie eine Bewandtnis, nämlich genau mit der Tannenbergschlacht oder so ähnlich. Ne? Also,
es gab da ja auch mehrere Ebenen noch. Also die Benennung Hindenburgplatz war keine NS-Benennung, die war vorher erfolgt, wenn ich es richtig im Kopf habe, 1927. Und gleichzeitig gibt es auch kein Pflaster dort, sondern der Hindenburgplatz ist eben immer ein Ort gewesen, wo Gestaltungsfragen dann auch aufgeschoben worden sind. Aber vielleicht jetzt zu den Wohnstraßen, die ja nun mal, weil es da viele betrifft, auch sehr in die Kontroverse gehen. Mein Eindruck ist, dass die als politische Verantwortungsträgerinnen und Träger jetzt entscheiden, dass sie sich eben richtig lange auch Gedanken gemacht haben und dass das jetzt keine Schnellschüsse sind, gleichzeitig aber eben natürlich auch Streitthemen. Und das ist bei Zeitgeschichte nicht so ganz unnormal. Die Infoveranstaltungen, zum Beispiel in den Schulen, die es gab, die haben Gelegenheit zur Auseinandersetzung gegeben. Da sind meinem Wissen auch die Klingen richtig gekreuzt worden. Und jetzt bin ich gespannt, wie sozusagen der politische Raum, wenn dann der Rat neu gewählt wird im September, sich des Themas annimmt. Die Bezirksvertretungen, die haben klare Entscheidungen gefällt mit ihren jetzigen Mehrheiten. Mhm, ja. Ausnahme ist ein bisschen Gremmendorf. Das hat aber sozusagen auch noch eine andere Ebene, die uns vielleicht jetzt wegführt von dieser eigentlichen Geschichtsfrage dabei.
Was hast du als Vertreter eines Geschichtsortes zur NS-Zeit für eine Meinung zu der aktuellen Diskussion über die Straßennamen?
Als Geschichtsort, der eben auch klar antifaschistisch positioniert ist, bin ich natürlich sehr hellhörig bei bestimmten historischen Bedeutungen der Straßen. Und das, was in der NS-Zeit an Benennungen erfolgt ist, kann heute nicht mehr als Ehrung stehen. Da bin ich sehr, sehr klar. Mir ist aber bewusst, dass das Aushandlungsprozesse im politischen Raum sind. Und deshalb muss man dann im Zweifelsfall auch Mehrheitsentscheidungen akzeptieren oder auch ein Bürgerbegehren, wenn es denn dazu kommt. In jedem Fall finde ich es wichtig, mit den Namen zu arbeiten und jungen Menschen zum Beispiel zu erklären, warum bestimmte Admiräle, warum bestimmte Schlachten in der deutsch-europäischen Geschichte eine hohe Brisanz haben.
So, vielen Dank hier auch nochmal an Stefan Querl für dieses Interview. Ja, und ihr hört jetzt gleich das nächste Lied von der Band Wet Leg und das ist Liquid Eyes. So, Antenne Antifa, ihr habt jetzt gerade das Interview mit Stefan Querl, dem Leiter der Wähler den Hompel, gehört, wo es auch um die Straßennamen in Münster-Mauritz geht. Und jetzt wollen wir mal gleich im Einzelnen auch auf die einzelnen Namen eingehen. Es sind ja 5 Straßen. Aber was ja auch noch interessant ist, es gab eine Vorlage der Verwaltung zur Entscheidung für die BV Mitte. So, und da kann uns Carsten jetzt.
Das waren Vorlagen für die Bezirksvertretung Münster Mitte, die Entscheidung ja auch letztlich zu treffen hat. Und die Verwaltung hatte also in ihrer Vorlage vorgeschlagen, dass alle Straßennamen bleiben, also beibehalten werden sollen. Das heißt, die Mehrheit der Bezirksvertretung Münster Mitte musste die Vorlagen dementsprechend ändern, damit die Straßen umbenannt werden.
Also BV Mitte hatte die Entscheidung getroffen dafür, ist ja klar Münster-Mauritz. Genau, und jetzt gucken wir uns die einzelnen Straßennamen mal an. Ich sage die jetzt einmal im Ganzen, ne? Admiral-Spee-Straße, Admiral-Scheer-Straße, Skagerrak-Straße, Otto-Wedding-Straße und Langemark-Straße. Wie wir merken, es hat alles nautischen Bezug, also eher Marine scheinbar. Aber um was geht es denn da im Einzelnen?
Also es geht im Wesentlichen um Schlachten und Admiräle aus dem Ersten Weltkrieg. Der bekannteste ist sicherlich Reinhard Scheer. Reinhard Scheer war der Admiral, der am Ende des Ersten Weltkrieges dann den finalen Befehl zum Auslaufen gegeben hatte. Der Krieg war längst verloren, die Kapitulation sozusagen auf dem Weg. Und sein Befehl, ein letztes Mal auszulaufen, war ein ja, quasi selbstmörderischer Befehl. Denn er hätte bedeutet, dass die deutsche Flotte, die der britischen Flotte weit unterlegen war, dann sicherlich vollkommen untergegangen wäre. Und dieser Befehl sorgte halt dafür, dass die Matrosen gemeutert haben. Und das war dann der in die Geschichte eingegangene Kieler Matrosenaufstand, der dann auch zu der Revolution 1918-19 und zum Ende des Kaiserreiches und auch zum Ende des Ersten Weltkrieges geführt hat. Und Scheer war daran beteiligt. Jetzt, das ist vielleicht auch nochmal, glaube ich, wichtig zu wissen. War an einem Urteil beteiligt, das er bestätigt hat, das den Tod von zwei Matrosen, Heath Beach und Kürbis, zur Folge hatte. Dieses Urteil gilt als Justizmord und ist nachträglich auch so in der Aufarbeitung in der Weimarer Republik dann bewertet worden. Sicherlich jemand, nach dem man keine Straße mehr benennen sollte und der auch aus dem Straßenbild verschwinden sollte. Scheer war dann in der Weimarer Republik der als Nachfolger von Hindenburg gehandelte Kandidat für das Reichspräsidentenamt. Er konnte jedoch nicht mehr in den Wahlkampf einsteigen, weil er kurz davor verstarb.
Also eine im schlechteren Sinne bedeutende Persönlichkeit, eine bedeutende historische Persönlichkeit, ja. Jemand, der die deutsche Novemberrevolution ja eigentlich mit ausgelöst hat, ne? Um mal den Namen hier zu sagen.
Ja, wobei das natürlich, also ich finde, das wäre natürlich eine sehr starke Verkürzung. Ne? Also Scheer wollte, also der Befehl, den Scheer gegeben hat, hätte bedeutet, dass nicht nur, das muss man sich auch nochmal klar machen, dass nicht nur die Schiffe sozusagen vernichtet worden wären, sondern eben auch die Besatzung darauf. Also das hätte nochmal Hunderte, wahrscheinlich Tausende von Menschenleben gekostet. Und das, wo der Krieg längst verloren war und vor allem die Flotte ihre Einsätze ja auch dementsprechend verloren hatte.
Ja, also ein absolut selbstmörderischer Befehl, ja. Also wenn der befolgt worden wäre, das ist natürlich ganz klar so, ja. Dann gibt es ja noch mehr.
Genau, dann hätten wir Admiral Spee. Admiral Spee war ein Marineadmiral, der zu Beginn des Ersten Weltkrieges bereits gefallen ist, und zwar in der Seeschlacht vor den Falklandinseln im Gefecht mit britischen Marineschiffen. Da waren mehrere deutsche Schiffe, unter anderem Spee mit seinem Schiffskonvoi und den weiteren Schiffen Scharnhorst, Gneisenau, Leipzig und Nürnberg versenkt worden bei dieser Schlacht vor den Falklandinseln. Und über 2200 deutsche Marinesoldaten fanden dort den Tod. Bei der Skagerrakstraße handelt es sich um ein ebenfalls sehr heftiges Seegefecht, das eben im Skagerrak stattgefunden hat, also da, wo Ost- und Nordsee aufeinandertreffen. Das war eben eine Seeschlacht, die die größte des Ersten Weltkrieges gewesen ist, ist zwischen der deutschen Hochseeflotte und der Grand Fleet der Royal Army, also der britischen Armee. Und die fand also vom 31. Mai 1916 bis zum 1. Juni 2016 in den Gewässern vor Jütland statt. Darüber glaube ich, wenn ich ganz täusche, auch etliche Filme sogar. Und einer der Admiräle, einer der beiden Admiräle bzw. Befehlshaber war eben auch Reinhard Scheer.
Dann gibt es ja die Otto-Weddigen-Straße, war das noch?
Otto Weddigen war ein U-Boot-Kommandant, der mit seiner Mannschaft im Jahre 1915 in einer Seeschlacht den Tod fand. Er hatte selbst und war deswegen auch bekannt geworden, vorher selbst etliche britische Schiffe versenkt, aber eben Handelsschiffe und eben auch drei zivile Schiffe, und war eben aufgrund seiner Abschüsse oder seiner Versenkungen sowas wie eine Art Kriegsheld geworden. Und bereits 1917 wurde ein Boot, ein sogenanntes Vorpostenboot, nach ihm benannt.
Auch eine sehr fragwürdige Gestalt im Endeffekt, wenn er hauptsächlich Zivilpersonen als Ziel hatte, ja. Dann Langemarkstraße.
Die Langemarkstraße ist nach einer Schlacht des Ersten Weltkrieges an der Westfront benannt. Vor allem deshalb, weil eben das eine sehr verlustreiche Schlacht war, in der viele junge und wahrscheinlich auch schlecht ausgebildete Soldaten ihren Tod fanden. Viele Studierende, darunter viele Freiwillige, die sich gemeldet hatten. Um diese Schlacht hat sich aber sehr, sehr schnell und sehr, sehr bald ein Mythos gerankt, nämlich dass deutsche Soldaten mit der Nationalhymne auf den Lippen, Deutschland, Deutschland über alles rufend, in die Schlacht gezogen seien und eben sehr viele gefallen sind. Und da gibt es dann aus dem Jahre 1915 aus der Deutschen Tageszeitung vom November 1915 folgendes Zitat. Zitat: Der Tag von Langemark wird in alle Zeiten ein Ehrentag der deutschen Jugend bleiben. Wohl fielen an ihm ganze Garben von der Blüte unserer Jugend, aber den Schmerz um die tapferen Toten überstrahlt doch der Stolz darauf, wie sie zu kämpfen und zu sterben verstanden. Zitat Ende. Also eigentlich ein fürchterliches Zitat, das eben den Soldatentod verherrlicht und glorifiziert, mystifiziert. Die Nazis haben dann eben an diesen Mythos angeknüpft, zugleich auch etliche Studentenverbindungen, weil viele der Gefallenen wohl Studierende gewesen sind, die sich freiwillig gemeldet hatten. Auch Adolf Hitler hatte sich in Mein Kampf immer wieder auf diese Schlacht bezogen. Und darum war eben ein regelrechter Mythos entstanden, eben dieser Opfermythos und regelrechte Todeskult, so muss man es ja wohl nennen. Und eben das Sterben an der Front, natürlich nicht nur Sterben, sondern auch das Töten an der Front, natürlich dadurch glorifiziert worden. Das
sind, okay, insgesamt übelste Bezüge, würde ich da mal ganz verkürzt sagen. Ja,
ja, also natürlich muss man die Dinge immer natürlich in ihre jeweilige historische Zeit einordnen. Aber, und das, da kommen wir, glaube ich, zu dem entscheidenden Punkt, diese Straßennamen sind ja nicht im Ersten Weltkrieg so benannt worden, sondern eben ganz bewusst in der Zeit des Dritten Reiches, um eben dort dementsprechende Ehrungen, was die Personen angeht, und Mystifizierungen, was die Ortsnamen angeht, zu schaffen. Und da schließt sich dann der Bogen zu dem, was Stefan Querl vorhin gesagt hat, dass eben heute die Namen- und Straßenbenennungen aus der Zeit der NS-Diktatur eben nicht mehr akzeptabel sein können.
Jetzt die Band Wet Leg mit dem Lied Jennifer's Body. Ja, Antenne Antifa, jetzt mit dem nächsten Thema. Da wollen wir nochmal die Nazi-Demos, die wir hier in Münster an zwei Wochenenden quasi in Folge, aber schon in zwei Wochen Abstand hier hatten, auch nochmal nachbesprechen. Wir konnten bei der letzten Sendung ja nur darauf hinweisen, dass es da eine Demo gibt oder gab. am 5.7. und dann die am 19.7. folgte dann ja quasi aus dem Geschehen am 5.7., wo wir gleich nochmal genauer drauf eingehen. Aber insgesamt auch wieder ein guter Gegenprotest, der gegen die paar Nazis, die dann ja im Endeffekt da gekommen waren, gut verlaufen ist. Und ja, beim ersten Mal sicherlich über 2000 Menschen, die dann den Protest da groß gemacht haben. Beim zweiten Mal, ich denke mal einfach schulferien- und urlaubstechnisch bedingt weniger. Aber die Zahlen der Polizei, die sagten ja 750 insgesamt hätten teilgenommen. Ah, sehr, sehr fragwürdig, weil wir wissen ja selber, es wurden bis zu 1000 Trillerpfeifen nur am Ludgeri-Kreisel, also einem der Standorte, verteilt. Also wir gehen selber auch eher von 1800 Menschen aus, die protestiert haben. Das auf jeden Fall. Ne? Und Carsten erzählt nochmal eben weiter.
Ja, genau. Also die erste Nazi-Demo war ja nach Münster gekommen am 5.7., um gegen, am besten vor, aber vor allem gegen das UVG zu protestieren, wo seit 2 Jahren, glaube ich, ein Verfahren anhängig ist, das vom Verwaltungsgericht Dortmund kommt. Es geht den Nazis also darum, für den verstorbenen Siegfried Borchardt eben eine Gedenktafel zu errichten, was die Stadt Dortmund nicht möchte, untersagt hat. Und gegen diese Untersagung sind die Nazis und ihr Freundeskreis dann vor Gericht gegangen und das Verfahren liegt inzwischen beim OVG. Das war der Anlass für die Nazis, um nach Münster zu kommen. Am 5.7. sind sie ja dann nach wenigen Metern von der Polizei aufgehalten worden, mit der Begründung, dass sie eine Art militärähnliche oder paramilitärische Formierung gebildet hätten mit ihren Fahnen, mit ihren gleichartigen oder gleichförmigen Kleidungsstücken. Und was so aussah wie ein paramilitärischer Aufzug, wurden dann die Nazis aus dem Umzug rausgeholt, die eben eine Fahne trugen, die schwarz-weiß-rote Fahne trugen und eben erkennungsdienstlich behandelt. Und das zog sich halt über mehrere Stunden hin, sodass halt dort eine große Verzögerung eintrat und erst Stunden später die Nazis dann diese kurze Runde bis zum Ludgeri-Kreisel und zurückdrehen konnten. Und dieser Polizeieinsatz sorgte dann wiederum dafür, dass sie 2 Wochen später wiedergekommen sind, um gegen diesen Polizeieinsatz zu protestieren. Und auch diesmal begann der Aufmarsch wieder mit Verzögerungen, weil bestimmte Fahnen, unter anderem die Landesfahne von Nordrhein-Westfalen, eben aus dem Zug verschwinden sollte, da diese eben nur von Hoheitsträgern getragen werden durfte und eben dann aus dem Zug verschwinden musste. Hinzu kam noch, dass bei einem Nazi offenbar Verdacht auf Körperverletzung da war und 2 andere offenbar alkoholisiert waren und sich dem Aufzug anschließen wollten. Ja, und also dauerte das dann wieder mehrere Stunden. Insgesamt also etwa 6 Stunden mussten die Gegendemonstranten, oder waren die Gegendemonstranten auf den Beinen. Der Gegenprotest hatte ja am 19. schon um 12 Uhr am Hauptbahnhof begonnen. Mit mindestens 500 Leuten, die sich an der Versammlung beteiligt hatten und dann an 2 weiteren Standorten, nämlich am Gleis 22 und am Ludgeri-Kreisel. Insgesamt sicherlich um die 1800 Menschen, die sich daran beteiligt haben. Das kann man allein schon daran sehen, dass eben das Bündnis 1000 Trillerpfeifen an Demo-TeilnehmerInnen am Kreisel selbst verteilt hat. Also die waren alle zum gleichen Zeitpunkt dort und an den anderen Versammlungen waren ja dann auch noch mehrere 100 Menschen beteiligt, sodass diese Zahl mit den 1800 durchaus realistischer ist. Im Vorfeld hatte das Bündnis Kein Meter den Nazis auch eifrig mobilisiert. Rund 400 Geschäfte, Gaststätten und andere Einrichtungen hatten also das Demo-Plakat aufgehängt und damit dazu aufgerufen, sich an diesen Protesten zu beteiligen. Und ich glaube auch, das ist schon mal auch ein deutliches Zeichen der Stadtgesellschaft, dass eben diese Nazi-Aufmärsche nicht will oder nicht nur nicht will, sondern sich auch aktiv dagegen positioniert. Ich glaube, auch das ist nochmal ein starkes Zeichen auch aus der Stadtgesellschaft gewesen, dass da am 19.07. oder auch vorher schon gezeigt worden ist.
Finde ich selber auch immer ganz toll, wenn solche Sachen aus Münster dann zum Beispiel auch in weit entlegene Provinzen sogar auch ausstrahlt. Also irgendwo auf dem Land habe ich nämlich Münster strahlt gegen rechts auf einmal gefunden. Also ein paar Kilometer weg von hier. Also 2 Stunden Zugfahrt weg von hier und schon noch NRW. Aber da habe ich auch so ein Plakat gefunden, Münster strahlt gegen rechts. Also es hat sehr wohl eine Auswirkung auf ganz überregionale Auswirkungen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Und ich glaube auch, dass sozusagen dieser vielfältige Protest, glaube ich, auch das ist, was hier Münster immer stark gemacht hat und hier auch diesen Protest immer wieder auch ausmacht, dass sich eben sehr unterschiedliche Leute auch daran beteiligen, dass es eben nicht nur wie in manchen anderen Städten junge Leute sind, sondern sich das eben quer durch alle Altersschichten, aber auch durchaus quer durch alle politischen Überzeugungen und Einstellungen zieht. Genau, vielleicht noch zu der Frage, die ja auch immer wieder dann von Einzelnen oder von bestimmten Interessengruppen diskutiert wird, wertet man mit dem Gegenprotest die Nazi-Demo nicht auf? Also ich glaube, diese Frage muss eindeutig mit Nein beantwortet werden, weil die Erfahrung aus vielen anderen Städten ist, dort, wo man diese Nazi-Aufmärsche hat laufen lassen, zu ignorieren versucht hat oder ne, stellt doch einfach die Mülltonnen vor die Tür und zieht die Rollläden runter, das hat oftmals eben den gegenteiligen Effekt gehabt. Die rechten Gruppen sind nicht nur wiedergekommen, sondern in den Städten selber haben sich dann örtliche Nazi-Szenen gebildet, die es vorher noch nicht gab. Also Hamm und Dortmund sind da sicherlich schlechte Beispiele für dieses Vorgehen, weil eben die Zivilgesellschaft, die Stadtgesellschaft weggeguckt haben, sind eben diese Szenen dort entstanden und waren ja über Jahre ja auch relativ groß. In Dortmund-Dorstfeld bildete sich sogar ein eigener Nazi-Kiez, wie er genannt worden ist. Und ich glaube, dass das Dinge sind, die keine Stadt braucht und gegen die sich eine Zivilgesellschaft frühzeitig wehren und gegensteuern muss.
Und jetzt hört ihr Wet Lag mit Pokémon.
I love you.
Ja, Antenne Antifa mit dem nächsten Thema. Da geht es jetzt eigentlich mehr oder minder um ein Save the Date. Und zwar den 15. September. Ja, da tritt eine etwas seltsame Gruppe an, um eine Kundgebung zu machen. Unter dem Namen Frauenheldinnen. Was ist das bitte?
Diese sogenannten Frauenheldinnen richten sich oder wollen sich mit einer Demo gegen die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie wenden. Am 15. September, das ist der Montag nach der Kommunalwahl, soll vormittags voraussichtlich ab 11 Uhr dort eine Versammlung dieser sogenannten Frauenheldinnen stattfinden. Die Versammlung richtet sich gegen das Selbstbestimmungsgesetz und gegen Transmedizin. Wir werden in der nächsten Radiosendung darüber noch ausführlich berichten, wollen euch nur schon mal darauf hinweisen, sozusagen save the date. Es wird auf jeden Fall eine Gegendemo gegen diese rechten sogenannten selbsternannten Frauenheldinnen geben. 15.09. vormittags, voraussichtlich ab 10.30 Uhr.
So, und wo wir noch gerade bei Save the Date waren, merkt euch noch ein anderes Datum, nämlich Samstag, 13. September, kam gerade die Meldung rein von einer Recherchegruppe auch hier aus Münster. Das sind die Unheiligen Allianzen. Haben sich auch besonders in der Corona-Zeit schon gut hervorgetan. Einfach den Namen mal kurz merken. Jedenfalls am 13. September werden die Dortmunder Nazis nochmal wieder nach Münster kommen für eine erneute Demo. Genaueres ist eigentlich noch nicht wirklich bekannt. Von daher durchaus mal die Zeit ab der Mittagszeit bis früher Abend dafür freihalten. Sonst berichten wir durchaus noch in der nächsten Sendung dazu. Ne? Also zweites Save the Date. Und jetzt nochmal Wet Leg. Jetzt mit einem Zahlencode als Liedtitel. 11-11-21.
Sense the day that
Antenne Antifa hier und wir sind jetzt bei der Abmoderation. Wir verabschieden uns von euch. Mit mir im Studio ist Carsten Peters, Detlef Lorbeer mein Name und wir machen diese Sendung hier für die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und der Antifaschistin VVN BDA, abgekürzt aus Münster hier. Und die Internetseite lautet
münster.vvn-bda.de. Nochmal, wie man es schreibt, muenster.vvn-bda.de.
Genau, und für Anregungen, Fragen, Kritik zur Sendung könnt ihr euch direkt bei mir melden unter folgender E-Mail-Adresse: antenne-antifa@web.de, antenne-antifa@web.de. Ja, und die Antifa-Kneipe Pienkabache findet wie immer auch um 20 Uhr jeden zweiten Freitag im Monat statt. Und welche Termine sind es diesmal?
Die weiteren Termine sind am 12. September, am 10. Oktober in der Baracke am Aasee, beginnen jeweils ab 20 Uhr.
Ja, ihr könnt die Sendung hier später nachhören, einmal auf dem eigenen Ausstrahlungsweg des Medienforum Münster. Und da nehmt ihr die Suchmaschine eurer Wahl. Sucht Medienforum Münster und das Webradio ist da auf der Seite quasi rechts mittig unten zu finden. Ja, und dann gibt es natürlich noch den größeren Ausstrahlungsweg, der dann nicht quasi linear ist, sondern immer so abrufbar, dauerhaft. Und das ist hoffentlich dauerhaft, sagen wir mal einfach so, bei der Bürgermedienplattform nrvision.de, also NRW und das W von NRW steht dann für die Vision, nrvision.de. Und als letzte Lieder hört ihr jetzt einmal etwas anderes als Wet Leg, und zwar Zu Asche, zu Staub von Severia. Dann gibt es noch von Wet Leg zwei Lieder, nämlich Davina McCall und den Pond Song.
Ja, genau. Vielen Dank fürs Zuhören und wir wünschen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.
Tschüss.
Gesetz. Zu Asche, zu Staub, zu Asche, doch noch nicht jetzt. Asche zu Staub, dem Licht geraubt, doch noch nicht jetzt. Wunde warten, doch noch nicht jetzt. Wunde warten bis zuletzt. Es ist wohl nur ein Traum, das bloße Haschen nach dem Wind. Wer weiß es schon genau? Die Uhr an deiner Wand, sie ist gefüllt mit Sand. Leg deine Hand in mein und lass uns ewig sein. Du frisst nun deine Wahl und wirfst uns zwischen Glück und Qual. Doch kann ich dir verzeihen. Du bist dem Tod so nah, nimm doch dein Blick so klar, erkenne mich. Mit Sand, leg dein